Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Es ist ein Rosensprung. Echt jetzt? Also ich meine, echt jetzt? Es ist Mitte Oktober und wir singen ein Weihnachtslied? Schlimm genug, dass in den Discountern und Märkten schon die Schokoladenweihnachtsmänner und die Spekulatius und die Lebkuchen zum Verkauf angeboten werden. Jetzt auch noch hier in der Kirche Weihnachtslieder im Herbst? Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich bekenne mich schuldig. Ich habe es rausgesucht, das Lied. Warum? Naja, wie es sich für eine gute Predigt gehört, werde ich das erst ganz zum Schluss verraten. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Unser heutiger Predigttext ist ein sehr langer Abschnitt aus dem Ersten Testament. Ihr habt den Anfang schon der Lesung gehört. Das Volk Israel ist nach langer Irrwanderung durch die Wüste dabei, das heilige Land, das Gott seinen Vorfahren versprochen hatte, in Besitz zu nehmen. Landstrich um Landstrich, Ort um Ort, Stadt um Stadt. Und sie sind dabei nicht zimperlich mit den bisherigen Bewohnern des Landes. Sicherlich eine spannende Frage zu diskutieren, inwieweit das Gottes Wille gewesen sein kann. Die nächste Stadt, die Josua, oder sollen wir lieber seinen hebräischen Namen benutzen? Die nächste Stadt, die Josua erobern möchte, ist jedenfalls Jericho. Und wie es ein schlauer Heerführer macht, schickt er zunächst Spione aus. So haben wir es in der Lesung gehört. Und diese Männer haben nichts Besseres zu tun, als zu einer Hure zu gehen. So sehr ich Luther und seine Übersetzung mag, vielleicht tut er der Rahab hier Unrecht. Im Hebräischen steht hier der Begriff Isha Zonah. Isha bedeutet Frau und Zonah wird fast immer als Hure übersetzt. Allerdings wird der Begriff im Hebräischen nie oder nur sehr selten wertend verwendet, so wie wir es tun. Es deutet einiges darauf hin, dass er Frauen kennzeichnet, die außerhalb der Gesellschaft standen, weil sie alleinstehend ungebunden waren und keine Witwen. Sie haben sich den damals üblichen Konventionen, vor allen Dingen den damals üblichen Familienkonstellationen entzogen und standen dadurch am Rand. Dass diese Frauen oftmals ihren Lebensunterhalt durch Prostitution bestritten, steht dabei außer Frage. Dennoch, sie einfach so als Hure zu bezeichnen, greift eventuell zu weit. Sicherlich hatte Rahab aber ihren Ruf weg als Isha Zonah. So oder so, sie war eine Außenseiterin. Und zu ihr gehen die Kundschafter. Und der König von Jericho hört von den Verdächtigen und lässt sie suchen und die Männer klopfen bei Rahab an. Nun hängt alles allein von ihr ab. Sicherheitshalber, so erfahren wir später im Text, hatte sie die Männer versteckt. Aber mit ihrer Lüge, die Fremden seien schon längst verschwunden aus der Stadt, setzt sie die Leute des Königs sogar auf eine falsche Fährte. Und sie sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die dort auf dem Dach ausgebreitet waren. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Wege bis zum Jordan an die Furten und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Liebe Schwestern und Brüder, was für eine Frau! Und was für eine Überzeugungskraft hatte sie, dass die Männer des Königs tatsächlich abziehen und das Haus nicht auf den Kopf stellen? Wie kam es zu dieser Entscheidung der Rahab? Und warum waren die Spione des Josua ausgerechnet bei ihr gelandet? Ausgerechnet bei ihr. Sicherlich hätte es noch viele andere Häuser in Jericho gegeben, in denen sie unauffällig hätten unterkommen können. Wäre die Geschichte dann genauso ausgegangen? Hätten die anderen Bewohner Jerichos auch ein solches Risiko auf sich genommen? Was ist das hier? Eine durchaus zweifelhaft zu nennende Entscheidung der Leute des Volkes Gottes. Sie sollen eine Stadt ausspionieren und gehen zu einer Isha Sonah, zu einer Außenseiterin. Eindeutig, zweideutig. Aber was noch? Selbst diese zweifelhafte Entscheidung führt sie zu dem richtigen Menschen. Zu jemandem, der sich unverhofft auf ihre Seite stellt. Kennst du das auch? Dass sich halbherzige, zweifelhafte Entscheidungen doch zu etwas Gutem wenden? Man muss ja auch mal Glück haben, sagen die einen. Was für ein Zufall, meinen die anderen. Schwein gehabt. Ich, als einer, der Gottes Existenz und Wirken glaubt, kann nur sagen, Gott schreibt auch auf meinen krummen Lebenslinien gerade. Durch meine verkorkste Biografie mit Brüchen, Umwegen, Sackgassen zieht sich der rote Faden Gottes. Durch meine unausgegorenen, ja manchmal sehenden Auges falschen Entscheidungen zieht sich der rote Faden Gottes. Und in mancher Situation, manche davon hatte ich mir selber eingebrockt, durfte ich erkennen, dass dieser rote Faden Gottes mir zum Rettungsseil wurde. Gott kann auf meinen krummen Lebenslinien gerade schreiben. Rahab geht zu den Männern und sagt ihnen, was für eine Angst die Bewohner des Landes vor den Israeliten haben. Denn sie haben gehört, was Gott am Schilfmeer getan hat. Wohlgemerkt, diese Geschichte ist mindestens 40 Jahre her, denn so lange zog das Volk durch die Wüste. Sie haben gehört von den bisherigen Siegen und Eroberungen des Landes. So sagt es Rahab. Seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Das war der letzte Satz der Lesung, aber der Predigttext geht noch weiter. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr dieses Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, denn ihr Haus war in der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, geht auf das Gebirge, auf das eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis zurückkommen, die euch nachjagen. Und danach geht eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr, so wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir in dies Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. So soll es sein, wer zur Tür deines Hauses hinausgeht, dessen Blut komme über sein eigenes Haupt, wir aber seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Hause bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides frei, den du uns hast schwören lassen. Und sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen, und sie gingen weg, und Rahab knüpfte das rote Seil in das Fenster. Ein Deal auf Leben und Tod, den Rahab da abschließt. Sie sagt, ich, die Isha Sonah, die Außenseiterin, habe zu euch gehalten mit Worten und habe euch über meine eigenen Leute gestellt. Darum verschont mich und meine Familie. Ist das anmaßend? Ist das Tollkühnheit? Ist das der Mut der Verzweiflung? Der letzte Strohhalm der Hoffnung, um der Vernichtung noch zu entgehen? Oder ist das die große Chance? Die große Chance einer Außenseiterin, endlich zur Insiderin zu werden. Die große Chance, die Hoffnung auf ein neues, ein anderes Leben, egal was es kosten wird. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, Rahab steht für beides. Für den Mut in einer schwierigen Situation, den einen Strohhalm auch wenn er aussichtslos scheint, zu ergreifen. Nach dem einen seidenen roten Faden zu greifen und alles darauf zu setzen, wohl wissend, dass das heißt, nicht nur anders zu sein, so wie bisher, sondern ganz anders. Nicht nur Außenseiterin, sondern Fremde im eigenen Land. In was für einem Zustand wird Rahab wohl gewesen sein, als die Kundschafter weg waren? Fühlte sie sich sicher vor den Israeliten? Noch lebt sie ja in Jericho, mitten in der Stadt, die sich auf den Ernstfall vorbereitet, die kämpfen will und kämpfen wird gegen die, die da kommen. Ob es ihr manchmal nur wie ein Traum vorkam, dass sie diesen Handel abgeschlossen hatte? Wird sie manchmal nachgeschaut haben, ob das Seil noch im Fenster hing? Und durch das Fenster hinausgeschaut haben, ob Joshua und sein Herr schon kommen würden? Wartete sie mit Bange oder mit Sehnsucht? Ihr Lieben, mich erinnert das an die Fragen, die ich mir manchmal stelle. Glaube ich denn an den Deal auf Leben und Tod, den Jesus für mich abgeschlossen hat? Auch wenn ich mich jetzt um meines Glaubens willen manchmal als Außenseiter fühle, gehöre ich jetzt schon zu Gottes neuer Welt? Oder erst, wenn sie endgültig siegend und sichtbar in dieser Welt ausbricht? Wie ist es bei dir? Was sind die Momente, in denen du durch das Fenster deines Lebens blickst und dich fragst, wo bist du, Jeshua? Oder sollten wir ihn lieber so nennen, wie er uns geläufig ist? Jesus, habe ich ein Anrecht auf das lebensrettende Handeln von Jesus? Paulus schreibt an die Römer, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Kann ich daran glauben? Ihr Lieben, ihr dürft am Ende des Gottesdienstes so ein Stückchen rotes Seil mitnehmen. Das wird dann da hinten auf dem Tisch liegen. Ihr könnt es euch zum Beispiel einen Schlüsselbund machen. Als Erinnerung daran, dass da noch was anderes ist. Dass du noch auf was anderes wartest, auf einen anderen. Jesus, der die Tür aufgeschlossen hat. Du kannst es in dein Portemonnaie stecken. Als Zeichen dafür, dass du anders denken, anders reden, anders handeln kannst als die Leute um dich herum. Weil es da den einen gibt, der für dich schon alles anders gemacht hat. Jesus. Du kannst es zu Hause an deinen Spiegel kleben und jeden Morgen beim Zähneputzen sehen, dass dieser Tag Gottes Tag ist. Dass es der Tag ist, an dem du Jesus begegnen kannst. Das will ich von Rahab lernen. Mich auf das Versprechen zu verlassen. Mich daran festzuhalten. Mich daran zu erinnern und vielleicht schon ein Stückchen anders zu leben, weil ich weiß, dass er schon seit dieser Weihnacht vor 2000 Jahren da ist. Nicht nur im kalten Winter, sondern auch im sonnigen Herbst. Vom Frühling und Sommer ganz zu schweigen. Womit wir wieder am Anfang der Predigt waren und bei meiner Versprechung zu erklären, warum wir "Es ist ein Ros entsprungen" gesungen haben. Rahab ist, so erfahren wir am Anfang des Matthäus-Evangeliums, die Uroma Isais. Von Jesse kam die Art. Und damit ist sie die Ururoma von David, dem legendären König. Und damit ist sie die 29-mal Uroma von Josef, dem Mann, der die Maria heiratete. Marie, die reine Magd, aus Gottes ewigem Plan, hat sie ein Kind geboren, welches uns selig macht. Wenn das mal kein roter Faden ist, also geradezu ein rotes Seil Gottes durch die Geschichte, dann weiß ich es auch nicht. Greif zu, wenn du dieses Seil erkennst. Mach's wie Rahab, mach's wie Paulus schrieb. Wenn du mit dem Munde bekennst und glaubst mit dem Herzen, so wirst du gerettet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.